Grüße dich, Arndt.
Hallo, grüße.
Schönen guten Abend.
Arndt, wir haben leider nicht so richtig viel Zeit, denn die Doppelstunde geht ja nur eine Stunde. Von daher direkt mal der Vorschlaghammer. Bin ich der Einzige von uns beiden, der vermutet, wenn Werder Bremen keine deutliche Leistungssteigerung zeigt, spielt die Mannschaft dann nächstes Jahr gegen Heidenheim und nicht mehr gegen Hoffenheim?
Oh, ja, wobei so mutig ist die Aussage nicht, weil eine Leistungssteigerung muss schon kommen, um noch ein paar Punkte zu holen in diesem Jahr in der Bundesliga. Da ist, glaube ich, sich ganz Bremen einig, dass das nicht so weitergehen kann, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen gelaufen ist. Ja, wir sind, glaube ich, hier in Bremen ein bisschen ratlos, weil die Situation zwar vorher klar war, dass es keine einfache Saison wird, aber man hat sich schon ein paar schnellere Fortschritte erhofft, als wir jetzt bislang sehen konnten.
Mein Papa Arndt, der ist ganz großer Werder Bremen-Fan und der hört jetzt auch zu, das weiß ich ganz genau. Und der sagte mir gestern, Mensch Markus, die Mannschaft, die hat irgendwie kein Werder-Gesicht mehr. Ja, in den 80er Jahren, da gab es einen Johnny Otten oder einen Mirko Votava war und später dann in den 90ern war es Dieter Eils oder auch Marco Bode, zuletzt noch Per Mertesacker und Miroslav Klose. Ja, und heute, wer ist denn deiner Meinung nach das Werder-Gesicht von Werder Bremen neben Aaron Hunt?
Naja, es sind schon ein paar Spieler in der Mannschaft, die auch schon seit langem im Verein sind. Bargfrede ist so einer. Ich finde, obwohl er noch gar nicht so lange da ist, dass Nils Petersen ein Spieler ist, der eine ganz große Integrität hat, der sich total identifiziert mit dem Verein und den ich deswegen auch mag, egal wie viele Tore er nun gerade geschossen hat oder nicht geschossen hat. Also so ein paar Spieler sind schon da, wo man merkt, denen ist es nicht egal, für welchen Verein sie spielen. Und ich denke, das ist auch das Fund, mit dem man so ein bisschen wuchern muss, dass man eben wirklich auch darauf achtet, dass es ein Verein ist, der eben diesen Grad an Spielern sich bewahrt, die auch hohes Identifikationspotenzial haben, weil Vereine, wo das letztendlich alles austauschbar ist, gibt es wirklich zu viele und Beispiele und deswegen denke ich, muss man auch bei den Spielern ja genauer hingucken, wo man eben merkt, die sind mit Herzblut dabei. Deswegen war zum Beispiel aus Bremer Sicht auch der Torwartwechsel eine etwas schwierige Sache, weil man von Sebastian Mielitz weiß, der ist wirklich, der hat in Werder Bettwäsche geschlafen, der ist wollte immer schon für diesen Verein spielen. Und ist jetzt nur noch die Nummer 2, was vielen Werder-Fans wehtut, obwohl möglicherweise die Entscheidung sportlich richtig war.
Ja, ein Gesicht der Mannschaft, das war in den letzten 3 Jahrzehnten auch immer der Trainer. Egal ob Otto Rehagel oder Thomas Schaaf, das waren echte Aushängeschilder bei Werder. Ist Robin Dutt schon so weit, dass er auch ein Gesicht ist von Werder Bremen?
Kann er, glaube ich, nach der kurzen Zeit noch nicht sein, wobei ich sagen muss, es ist natürlich eine ganz schwere Situation, nach so einer Ära wie von Thomas Schaaf zu kommen, nach einer Figur wie Thomas Schaaf, die total gut in dieser Hansestadt passt und dann als jemand, der eher aus dem schwäbischen Sprachraum kommt, das ist natürlich ein Kulturschock gewesen, wahrscheinlich für alle Beteiligten, für ihn selbst auch. Aber ich muss zu ihm dazu sagen, so sehr man nach einer Ära wie Thomas Schaaf als Fan auch erstmal fremdelt, wenn solche Köpfe plötzlich wechseln, mit denen man eben wirklich aufgewachsen ist, je nachdem wie alt man gerade ist, ist es doch so, dass Robin Dutt in meinen Augen emotional und sprachlich sehr geschickt ist. Also es ist schon so, dass er sehr viele schlaue Dinge sagt, dass er sehr viele Dinge im richtigen Moment sagt, die Leute hören wollen. Also er ist schon eigentlich am Anfang ganz gut angekommen. Ihm kommt jetzt natürlich sehr zuwider diese momentane Erfolglosigkeit. Also ich denke, viele Leute haben eigentlich ihn mit großen Vorschusslorbeeren am Anfang erstmal bedacht und jetzt im Moment ist es gerade schwierig einzuschätzen, wie das weitergeht. Wenn jetzt zum Beispiel 2 Heimniederlagen gegen Dortmund und Gladbach folgen würden, dann wäre schon sicherlich die Stimmung nicht mehr gut hier. Aber ich glaube, er hat eine hohe emotionale Intelligenz und hat das eigentlich diese Aufgabe sehr, sehr angemessen angenommen und sehr sensibel und wusste, glaube ich, auch um die Problematik, die ihn erwartet, wenn er jemanden wie Thomas Schaaf ablöst. Aber das hat er über weite Teile sehr geschickt gemacht. Jetzt fehlen eigentlich wirklich nur noch die Ergebnisse.
Borussia Dortmund und auch Borussia Mönchengladbach sind natürlich 2 Schwerkaliber, die da jetzt auf Werder Bremen zukommen. Wie viele Punkte erhoffst du dir denn?
Ja, das ist schwierig. Also man hat in dieser Saison wirklich das Gefühl, das betrifft aber glaube ich nicht nur Werder, sondern auch andere Mannschaften, die unten stehen, dass die richtig starken Mannschaften so weit weg sind wie noch nie zuvor. Also man hat wirklich normalerweise früher ja immer mal Saisons gehabt, wo man immer das Gefühl hatte, dass selbst der MSV Duisburg auch die Bayern zu Hause schlagen kann, wenn sie einen guten Tag erwischt haben. Und im Moment hat man das Gefühl, eigentlich haben die Mannschaften so aus dem unteren Drittel gegen Bayern und gegen Dortmund nichts zu bestellen. Deswegen kann man da nur positiv überraschen. Wir haben dieses eigentlich sehr positive Spiel gegen Bayer Leverkusen gehabt, wo Werder sehr überraschend gewonnen hat und auch verdient gewonnen hat. Das heißt, solche Ereignisse gibt es und da muss man natürlich darauf hoffen, dass man auch gegen Dortmund und vielleicht mehr noch gegen Gladbach einen guten Tag erwischt und eine dieser Mannschaften wirklich im Griff haben kann, was an guten Tagen sicherlich möglich sein sollte. Aus heutiger Sicht und wenn man die aktuelle Form berücksichtigt, nicht sehr wahrscheinlich, Aber auf der anderen Seite hat Borussia Dortmund im Moment auch gewisse Probleme. Und vielleicht hat Werder deswegen eine kleine Chance, wenn sie selbst ihre Schwächen ein bisschen in den Griff kriegen, die sie zuletzt gezeigt haben, dann doch positiv zu überraschen. Also es ist gegen Leverkusen gelungen, es ist nicht völlig unmöglich.
Ja, du hast die aktuelle Form angesprochen. Der Trainer Robin Dutt war ziemlich angefressen nach dem 1:3 in Augsburg. Wir hören mal schnell rein in die Pressekonferenz.
Ja, da bin ich schon kurz davor. Hab mir der Geduld. Ist die schon sehr strapaziert worden. Ich bin, muss ich sagen, alles andere als zufrieden. Was wir heute, die Art und Weise, wie wir den Zugriff auf den Gegner kriegen wollten, muss ich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich denke auch, dass wir da intern Klartext reden müssen.
Du kennst Robin Dutt besser als wir. Ordne das mal ein. War das jetzt sauer oder nicht?
Das war, glaube ich, sehr sauer. Also ich glaube, man hat es ja bei manchen Leuten, dass man merkt, die werden nicht laut, aber die sprechen sehr intensiv. Ich glaube, das ist bei ihm gerade so ein Stadium, weil er natürlich auch in einer keiner dankbaren Lage ist. Man hat über Jahre Thomas Schaaf vorgeworfen, zu sehr an allem festzukleben und zu wenig zu probieren. Jetzt hat man Robin Dutt, jemanden, der wirklich viele neue Spieler integrieren muss und der ganz viel probieren muss, weil natürlich alles nicht so weiterlaufen konnte wie unter Thomas Schaaf. Und der jetzt in einer Situation ist, wo er schon ganz viel probiert hat und er hat Phasen gehabt, da hat die Mannschaft hinten gut gestanden, er hat Phasen gehabt, da hat die Mannschaft auch ganz gut nach vorne gespielt. Es gab auch Phasen, da hat die Mannschaft relativ effektiv gespielt. Aber alles war nicht von Dauer. Also wann immer man dachte, jetzt sind sie eigentlich auf einem ganz guten Weg, das war am eklatantesten so, nachdem die Mannschaft in Hamburg relativ souverän gewonnen hat, hat man gedacht, okay, jetzt geht's wirklich vielleicht in gesicherte Gefilde. Aber es kamen dann immer wieder Rückschläge und ich glaube, das ist das, was ihn sehr, sehr nervt und wo eben man auch sehr schwer einen Griff reinkriegt. Also wo man sehr schwer weiß, das liegt daran, weil ich das und das entschieden habe, sondern es ist eben wirklich eine Mannschaft, die nicht besonders stabil ist und bei der man verschiedene Hebel ansetzen muss, um Stabilität reinzukriegen. Und ich glaube, im Moment ist das einfach noch nicht gelungen. Und vielleicht dauert das einfach auch sehr lange. Vielleicht muss man einfach nach einer Totaloperation, wie Werder Bremen sie hinter sich hat, mit dem Verlust von Leistungsträgern, mit Verlust des Trainers, des Sportdirektors in kürzester Zeit, vielleicht muss man da wirklich einräumen, ein Verein, der sich komplett neu erfinden muss, der kann eben nicht innerhalb von 2 Monaten wieder in die Europa League mitspielen, sondern da dauert es einfach länger. Und das ist das, was man jetzt gerade abwägen muss, ob man Fortschritte sieht und wenn nein, warum nicht und was man tun muss, um Fortschritte zu sehen. Und ich glaube, in dieser Findungsphase ist Robin Dutt einfach immer noch. Der hat einen großen Kader von sehr vielen neuen Spielern, die in dieser Zusammensetzung noch nicht oft zusammengespielt haben. Jetzt sind wieder neue Spieler dazugekommen. Er hat einen sehr großen Kader von Nachwuchsspielern, die er auch zum Teil schon ins Wasser geworfen hat, was bei Werder auch sehr ungewöhnlich war in den letzten Jahren. Und es ist einfach ganz viel, sind ganz viele Parameter, ganz viele Unklarheiten, ganz viele Fragezeichen, die passen müssen. Und da ist er einfach noch am Puzzeln.
Aber zumindest, und das ist ja auch mal ein gutes Zeichen, hat mal Robin Dutt eine Gefühlsregung gezeigt. Also die Mannschaft, die lebt auf alle Fälle. Nur schlussendlich, und das ist auch das zweite Thema, was wir noch kurz mit dir anschneiden wollen, erfährt man ja gar nicht mehr so richtig viel über den Gemütszustand von Trainern und auch Spielern nach Siegen oder Niederlagen. Das sind alles so Worthülsen, die im Großen und Ganzen davon sich geben. Und das geht halt mir, und ich denke, das geht auch vielen unserer Hörer und auch vielen Fans, ziemlich auf die Nerven. Wünschst du dir nicht auch manchmal so Meinungsstapeltypen zurück, wie den jungen Lukas Podolski zum Beispiel oder auch Mario Basler, die einfach mal einen raushauen?
Ich verstehe, was du sagen möchtest. Ich sehe das aber ein bisschen anders, weil ich glaube, dass die Leute sich täuschen, wenn sie denken, dass das, was ein Trainer in Interviews nach draußen gibt, dass das auch die Art der Ansprache ist, die er mit der Mannschaft wählt. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge und ich glaube, dass alle Bundesligisten eigentlich sehr darauf bedacht sind, dass sie intern andere Dinge erzählen, als sie nach außen geben können. Also Thomas Schaaf hat man ja zum Beispiel immer vorgeworfen, der kann nicht richtig laut werden, der kann nicht richtig motivieren, der ist zu ruhig, der ist zu trocken. Ich kenne nun Spieler, die lange unter ihm trainiert haben, die sagen, das ist ein völliger Trugschluss und der hat uns dermaßen die Hölle heiß gemacht, wenn es nicht lief. Und ich nehme an, dass es bei Robin Dutt ähnlich ist. Also dass man natürlich auch eine ganz undankbare Rolle hat als jemand, der den Außenminister spielen muss vor den Kameras und möglicherweise seine Mannschaft einerseits nicht in die Pfanne hauen möchte, andererseits aber eben auch nicht immer Puderzucker in den Hintern blasen möchte. Das ist die Quadratur des Kreises, was man da vor sich hat, wenn man nach so einem Spiel vor die Mikrofone tritt. Und ich glaube, auf der anderen Seite hat man ja die Extreme von manchen Vereinen, wo man auch das Gefühl hat, da sagen ständig Leute Dinge in Mikrofone ohne Not und schaffen einen Brandherd nach dem anderen. Sowas will man ja wiederum auch nicht. Deswegen glaube ich, ist es sehr schwierig. Man will natürlich keinen Phrasenkönig, der nur Allgemeinplätze absondert, aber man kann eben auch nicht verlangen, dass ständig jemand öffentlich seine Spieler in die Pfanne haut oder Brandreden hält, weil das macht man zweimal, dann nimmt einen keiner mehr für voll. Also da beneide ich auch die Leute nicht, die vor Kameras müssen und Niederlagen wie die in Augsburg rechtfertigen müssen, wo wirklich alles schlecht war. Das stelle ich mir einfach auch schwierig vor. Es ist natürlich unbefriedigend, wenn dann Allgemeinplätze kommen, aber ich kann es bis zu einem gewissen Grad auch verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist auch, wie du sagst, schwieriges Thema. Was mir noch aufgefallen ist, zum Beispiel auch eine Art, wie die Vereine mittlerweile ihre Angestellten reglementieren, über diese Vereinskanäle, die es mittlerweile gibt, Vereins-TV oder wie auch immer, wo es erstaunlich viele Exklusivinterviews in letzter Zeit gab, gerade auch beim FC Bayern oder wie auch immer. Ist es eigentlich noch möglich, die Kontrolle der Vereine über ihre Angestellten zu steigern oder haben die schon das Maximum erreicht?
Das ist auch eine schwierige Frage, weil ich da auch beide Sichtweisen habe. Also ich habe die Sichtweise eines Fans, ich finde es teilweise völlig öde, wenn alles so gleichgeschaltet ist. Also dass man wirklich manchmal drei verschiedene Zeitungen aufschlägt, man liest das gleiche Interview von drei verschiedenen Journalisten aufgeschrieben, weil die Spieler eben nur noch sehr dosiert in einem ganz kontrollierten Kreis überhaupt ihre Meinung sagen dürfen und Interviews geben dürfen. Auf der anderen Seite, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass Vereine ein Interesse haben, dass nicht ständig bei jedem Training hintenrum Journalisten versuchen, ihre Lieblinge zu irgendeiner Aussage zu verleiten, gegen Mitspieler, gegen was weiß ich wen, die man hinterher dann ausschlachten kann. Das hat es ja früher viel öfter gegeben. Dass es sowas nicht mehr gibt, ist eigentlich gut, aber geht eben sehr zulasten der Lebendigkeit. Und es ist zum Beispiel auch gut, dass man als Verein darauf achtet, ihr habt nun das Beispiel Lukas Podolski genannt, der hat nun auch manches Interview gegeben, was er besser nicht gegeben hätte. Es ist zum einen gut, dass man Spieler auch schützt, indem man ihnen Hilfe an die Hand gibt, wenn die sich dann plötzlich in jungen Jahren plötzlich ständig vor Mikrofonen und Kameras äußern müssen. Aber es muss eben so ein Mittelding sein. Also man muss eben wirklich noch authentische Spieler zulassen, die auch mal emotional was in die Kamera sagen, und muss auf der anderen Seite eben schon sehen, dass nicht jeder Gefühlsausbruch und nicht jeder knallende Dampfkessel, der aufplatzt, auch gut ist. Auch wenn man das als Zuschauer sicherlich als Emotion wahrnimmt und gerne sieht. Also auch da finde ich schwieriger Spagat, den viele Vereine noch nicht so richtig hinbekommen. Weil eben vieles wirklich zu stark reglementiert wird, vieles zu stark vorgefiltert wird, was man dann eben als Zuschauer auch nicht ständig sehen möchte.